Himmlischer Vater, wir preisen dich für dein Wort, dass du ein Gott bist, der nicht still ist, sondern der gesprochen hat zu unserer Errettung. Wir bitten dich nun für dein Wort, dass es in uns wirksam ist, in der Lesung und in der Predigt. In Jesu Namen. Amen.
Die Lesung ist heute aus der Apostelgeschichte 4, die Verse 1 bis 20. Während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Und sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten. Auch Hannas, der Hohepriester und Kajaphas und Johannes und Alexander und alle, die aus hohepriesterlichem Geschlecht waren. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie: Durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, zu ihnen: Ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus waren. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Da befahlen sie ihnen, aus dem Hohen Rat hinauszugehen und beratschlagten miteinander und sprachen: Was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt. Und wir können es nicht leugnen. Aber damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesu zu reden noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen: Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das ist das Wort des Herrn. Amen.
Vielen Dank. Der Rest kommt gleich noch in der Predigt. Aber wir sehen, glaube ich, schon, die Apostel befinden sich unter Druck. Es gibt einigen Druck von außen und zu diesem Druck bin ich vor kurzem über einige interessante Studien zum Thema Gruppenzwang gestoßen. Die eindrücklichste für mich war eine Studie, in der eine Anzahl Teilnehmer mehrfach zwei ganz einfache weiße Karten miteinander vergleichen sollten. Und zwar war auf der ersten ein Strich, gerader Strich, normale Länge, sag ich mal. Auf der zweiten waren drei Striche. Einer hatte dieselbe Länge, die anderen zwei waren deutlich kürzer oder länger. Also einer immer gleich, die anderen zwei deutlich verschieden. Leider bin ich nicht dazu gekommen, euch das zu veranschaulichen, aber ich glaube, die Idee ist klar. Und nacheinander sollten also die Teilnehmer an diesem Experiment den Strich mit derselben Länge identifizieren auf beiden Karten. Also keine sehr schwere Aufgabe. Beim ersten Mal waren sich alle Teilnehmer einig. Dann kommt ein zweiter Kartensatz und auch da sind sich wieder alle einig. Beim dritten Mal allerdings läuft es so, dass alle sich einig sind, bis auf die letzte Person. Ganz am Ende vertritt der letzte Teilnehmer etwas verzagt eine andere Meinung. Das Experiment wird 18 Mal wiederholt. 12 Mal davon ist der letzte, zunehmend verunsicherte Teilnehmer anderer Meinung. Was sich am Ende herausstellt, ist, dass die vorangegangenen Teilnehmer vorbereitet waren, dass sie nämlich regelmäßig, aber nicht zu oft, eine falsche Antwort geben sollten. Alle miteinander. Der Fokus liegt auf dem letzten Teilnehmer. Wie wird er reagieren? Wenn das Experiment mehrmals und mit mehreren solcher letzter Teilnehmer durchgeführt wird, dann sieht man unterschiedliche Reaktionen. Manche weigern sich schlichtweg, diese falsche Antwort der vorherigen Teilnehmer anzuerkennen. Aber was schätzt ihr, in wie viel Prozent der Fälle werden sich die letzten Teilnehmer, aus welchen Gründen auch immer, der falschen Mehrheitsmeinung anschließen? Was schätzt ihr? In wie vielen Fällen? Hälfte? Wie bitte? 70% würden sich anschließen? 90% würden sich anschließen. Okay, also ihr seid sehr pessimistisch, sehe ich hier, um euch einen kleinen Tipp zu geben. Ja, Matthias? 91, nur um sicher zu sein. Also nein, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Es sind 36,8%, die sich trotz dem, was sie hier vor ihren Augen sehen, der anderen Meinung anschließen. Mehr als ein Drittel der Menschen. Man fragt sich natürlich, wie das eigentlich sein kann. Es herrscht ja eigentlich kein Druck, sie haben nichts zu befürchten. Ich habe mich natürlich auch selbst gefragt, wie würde ich reagieren? Und die Versuchung ist natürlich da, dass man sich überschätzt, wenn man nicht die Ergebnisse wüsste. Aber ich denke, viele von uns, vielleicht sogar alle, haben Erfahrungen damit gemacht, wie einfach es ist, falsche Meinungen stehen zu lassen, weil sie zumindest gefühlt von einer Mehrheit vertreten werden. Und dann zeigt sich, wie leicht man sich von anderen beeinflussen lassen kann, gerade wenn wir in der Minderheit sind oder uns so fühlen. Und wie schwierig es, sich selbst unter relativ sanftem Druck gestaltet, unbeeinflusst, seine eigene Einschätzung von der Wahrheit zu äußern. Denn es handelt sich ja hier um eine objektive Wahrheit, unbestreitbar. Naja, so viel als Einleitung zur Apostelgeschichte 4, die wir gerade gelesen haben. Wie gesagt, die Apostel stehen unter Druck. Vielleicht erinnert ihr euch, dass in Kapitel 3 die Apostel eine Heilung vollführt haben, einen Gelähmten am Eingang des Tempels zum Laufen gebracht haben, im Namen Jesu Christi, wie sich in ihrer Verkündigung dann ganz eindeutig herausstellt. Viele Menschen, das haben wir auch hier in Vers 4 gelesen, schenken dieser Botschaft Glauben. Gleichzeitig formiert sich aber auch entschiedener Widerstand von Seiten der Führung. Und diese Botschaft, die geht ihnen so auf die Nerven, sie erscheint ihnen so gefährlich, dass sie die Apostel sogar ins Gefängnis stecken. Wegen einer Heilung. Das ist doch überraschend. Sie errichten eine beeindruckende Drohkulisse, Vers 5 und 6, wenn wir das nochmal lesen. Es geschah am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten, also alle Mächtigen, in Jerusalem versammelten, auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiaphas und Johannes und Alexander und alle, die aus hohepriesterlichem Geschlecht waren. Die geballte Staatsmacht findet sich zusammen, um diese Menschen zu verhören. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass nur einige Monate zuvor Jesus selbst vor diesem Rat stand. Jesus selbst gefangen genommen worden war. Und das Schicksal von Jesus kennen wir natürlich alle. Und vielleicht erinnern wir auch an die Rolle von Petrus damals. Keine sehr erquickliche, muss man sagen. Und da kommt jetzt diese Frage hinein, Vers 7. Durch welche Kraft, in welchem Namen habt ihr das getan? Natürlich kennt jeder die Antwort. Was soll die Frage? Sonst hätten sie ja Petrus und Johannes gar nicht erst eingesperrt. Gut, vielleicht muss auch alles seine Ordnung haben. Es ist vielleicht eine offizielle Verhörung. Aber der Verdacht liegt doch nahe, dass die Apostel auf die Probe gestellt werden sollen. Wird Petrus es wagen, sich mit Jesus zu assoziieren? Wohl wissend, was ihn erwartet hat. Wohl wissen, dass es ihn Kopf und Kragen kosten könnte. Welchen Strich auf der Karte wird Petrus wählen? Wenn wir weiterlesen, ist es ganz klar, Vers 8, Petrus lässt sich nicht einschüchtern. Lesen wir noch einmal, er sagt, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, Vers 9. Wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, ist es nicht seltsam, dass wir wegen einer guten Tat verhört werden? So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. So wie wir es im ersten Lied gesungen haben, dieser Eckstein. Petrus hinterfragt also ganz klar dieses Verhör an sich. Ist es nicht seltsam, dass wir wegen einer Wohltat verhört werden? Aber da euch die Heilung so zu interessieren scheint, sollt ihr wissen, dass sie im Namen von Jesus Christus geschehen ist. Also so leicht lässt er sich nicht beeindrucken oder zum Schweigen bringen. Und er verteidigt sich nicht nur selbst, sondern er erhebt selbst Anklage. Habt ihr das gesehen? Er hat gesagt, ihr habt ihn gekreuzigt. Ihr habt ihn verworfen. Gott aber hat ihn auferweckt. Gott aber hat ihn zum Eckstein werden lassen. Ihr habt das Urteil über Jesus gefällt und ihn abgelehnt. Gott aber hat euer Urteil umgekehrt. Ganz klare Umkehr. Und man fragt sich wirklich, wer sitzt hier eigentlich auf der Anklagebank? In dieser Urteilsumkehrung Gottes und dieser Spießumkehrung, wenn man so will, von Petrus, steckt natürlich mehr als nur der Beweis der Unschuld von Jesus, sondern sie bestätigt Jesus auch als den, für den er sich ausgab, nämlich als Gottes Auserwählten und einzigartigen König. Das ist es ja, was Christus bedeutet. Gottes Auserwählter, Gottes einzigartiger König. Die Männer an den Schalthebeln der Macht sind erst einmal erstaunt über diese Freimütigkeit, über diese Offenheit und Unerschrockenheit. Ihre Ablehnung von Jesus ist kein Geheimnis. Sie haben ihn gekreuzigt. Und Vers 13, als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, und hinter dem Wort Laien verbirgt sich der Begriff Idiotei. Sie finden die Apostel nicht sehr beeindruckend, dass sie ungelehrte Leute und gewöhnliche Leute, wenn man so will, sind. Da verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Also der Mund ist ihnen quasi verschlossen. Sie sehen den Tatbestand hier. Ein Gelähmter wurde geheilt im Namen Jesus. Und diese Menschen, die verhalten sich nicht so, wie sie sollten. Und gerade darin sehen sie Parallelen zu Jesus, der genauso unerschrocken vor ihnen stand vor einigen Monaten. Naja, sie wissen jedenfalls offensichtlich erst einmal nicht, wie sie mit dieser Insubordination umgehen sollen und beratschlagen sich. Vers 15, sie sollen rausgehen, die Apostel, und der Hohe Rat spricht, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Wir können nicht ableugnen, dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist. Und wie geht es weiter? Aber Vers 17, damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen und geboten, ihnen überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesu zu reden und noch zu lehren. Ist das nicht erstaunlich? Das Wunder können sie nicht leugnen, aber von Jesus sollen die Apostel bitte auch nicht mehr reden. Um das Wunder geht es ihnen irgendwo gar nicht. Wunder können die Apostel so viele vollbringen, wie sie wollen. Aber wenn sie anfangen, das im Namen Jesu zu tun oder in seinem Namen zu reden oder zu lehren, dann gibt's Ärger. Jesus bekennen, von Jesus reden, das ist die grundlegende Ursache für diesen Widerstand hier, der sich gegen die ersten Christen bildet. Beim Hohen Rat ist das vielleicht noch verständlich. Die wollen ihre eigene Schuld vertuschen. Aber wenn man sich die Weltgeschichte ansieht, dann ist auch klar, dass sich dieser Widerstand bis heute hinzieht. Auch heute noch werden weltweit die meisten Menschen verfolgt, weil sie den Namen von Jesus bekennen. Und auch wenn wir hier keine Verfolgung zu befürchten haben, dann haben vielleicht doch auch wir diese Erfahrung gemacht, wenn man anfängt, von Jesus zu reden, dann gehen ganz schnell die Rollläden runter. Es ist doch wesentlich einfacher, nicht von Jesus zu reden, als umgekehrt. Es ist okay, wenn ich Pastor bin. Es ist okay, wenn ich mich um Menschen kümmere. Es ist okay, wenn ich mich um Flüchtlinge kümmere. Hochzeiten und Taufen und Beerdigungen ist super, passt ja alles in die Gesellschaft. Aber über Jesus reden? Bitte nicht. Geht euch das auch manchmal so? Diese Erfahrung, dieser Name. Bloß den nicht aussprechen, da ist dieses Hindernis da. Bloß nicht den über die Lippen bringen. Vielleicht kann man dafür historische Gründe anführen. Vielleicht haben Christen es manchmal einfach falsch angestellt. Trotzdem müssen wir uns der Kosten bewusst sein. Und die kommen in Vers 12 ganz klar zum Ausdruck. Wo Petrus sagt, und es ist, schaut euch das an. Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil, also nirgendwo sonst gibt es Rettung, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Wenn alle aufhören, von Jesus zu reden oder gar nicht erst anfangen, dann kann kein Mensch gerettet werden. Es gibt keinen anderen Namen, das steht hier in Gottes Wort. Petrus verkündigt es, und das ist der Grund, warum sie hier im Gefängnis und im Verhör gelandet sind. Ausgerechnet diesen Namen sollen sie nicht mehr nennen. Vor einigen Tagen machte eine spektakuläre Befreiungsaktion im Irak von sich reden. Ihr habt bestimmt davon gehört, es war ja in den Nachrichten. Spezialkräfte stürmen im Schutz der Dunkelheit ein IS-Gefängnis, nachdem offensichtlich war, dass die Gefangenen dort bald getötet werden sollten. Die Aktion war erfolgreich, 70 Gefangene wurden befreit und damit wurde ihnen mit größter Wahrscheinlichkeit das Leben gerettet. Kurz vor der Hinrichtung. Eine ähnliche Befreiungsaktion, einen ähnlichen Auftrag haben die Apostel bekommen und auch wir mit ihnen. Der Auftrag lautet, Menschen zu retten im Namen von Jesus Christus. Eine andere Rettung gibt es nicht. Natürlich ist die Frage, wovor müssen Menschen eigentlich gerettet werden und wovon befreit werden? Es geht um die Befreiung von einer todbringenden Lüge über Gott. Die Lüge sagt, Gott meint es nicht gut mit uns. Wir können uns nicht auf ihn verlassen, sondern nur auf uns selbst. Es ist eine Lüge, die uns, wenn wir sie glauben, davon abhält, Gott zu lieben, Gott zuzuhören, auf seine Weise zu leben, weil wir ja letztendlich selbst entscheiden müssen, was gut für uns ist und was nicht. Denn Gott ist ja nicht vertrauenswürdig, wenn wir diese Lüge glauben. Und dann bleibt als letzte Autorität über mein Leben ich und nicht Gott. Wer aber die letzte Autorität im eigenen Leben bleiben will, der lehnt Gott ab. Der erklärt sich selbst zum Gegner Gottes. Das ist die Konsequenz dieser Lüge über Gott, die wir alle Menschen, irgendwann geglaubt haben. Am deutlichsten wird diese Lüge aber enttarnt, wenn wir uns Gedanken über das Kreuz von Jesus Christus machen. Denn dort erkennen wir die Wahrheit über Gott. Dort sehen wir wie nirgendwo sonst, dass Gott retten will und dass er für diese Rettung den höchsten Preis zahlt, nämlich das Leben seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Dort am Kreuz sehen wir, dass Gott es gut mit uns meint. Dort sehen wir, dass er uns retten will, indem Jesus unsere Schuld durch unsere Ablehnung von Gott, dass er unsere Schuld auf sich nimmt, damit wir zurück zu Gott kommen können, der es gut mit uns meint und uns liebt. Am Kreuz erfahren wir die Wahrheit über Gott. Nirgendwo sonst wird sie klarer. Und weil Gott diesen einzigartigen Sohn auf diese einzigartige Befreiungsaktion gesandt hat, deshalb hat Gott ihm auch alle Autorität gegeben. Und wer jetzt Jesus ablehnt, der lehnt Gott ab. Jesus hat einzigartige Autorität von Gott gegeben. Das sehen wir an dieser Heilung. Wer Jesus ablehnt, lehnt Gott ab. Und damit die Rettung, die Gott durch ihn möglich gemacht hat. Und falls du oder sie selbst noch nicht zu diesem rettenden Glauben an Jesus gekommen sind, dann lautet die Frage, wie steht es jetzt? Jesus hat die Rettung möglich gemacht. Und in keinem anderen Namen sonst gibt es Errettung. Seid ihr bereit für dieses Ja zu Jesus? Ja, ich will diese Rettung durch Jesus Christus annehmen. Es kann natürlich sein, dass nicht jeder für diesen Schritt bereit ist. Ja, zu Jesus sagen heißt ja, ihm die Autorität über das eigene Leben zu schenken. Sagen, Jesus, du bist jetzt König. Und ich gebe meine Autorität über mein Leben an dich ab. Aber bestimmt leuchtet jedem ein, egal ob wir diese Entscheidung getroffen haben oder noch nicht, bestimmt leuchtet jedem ein, dass zumindest aus christlicher Perspektive, aus unserer Überzeugung und unserem Glauben heraus, es nichts Bedenklicheres gibt, als nicht über Jesus zu reden. Und gerade deshalb können Petrus und Johannes dem Hohen Rat hier an dieser Stelle nicht gehorchen. Und sie sagen in Vers 19 und 20 diese ganz, ganz zentralen Worte, die auch für uns heute noch dieselbe Gültigkeit haben. Vers 19, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Sprich, entscheidet ihr selbst, ob es recht ist, nicht mehr von Jesus zu reden, still zu sein. Und anderen Menschen die Rettung vorzuenthalten. Und dann sagt er, denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Der Gekreuzigte ist auferstanden. Wir können nicht aufhören, davon zu reden. Hier begnügt sich die Gegenseite noch mit Gefängnis und Drohungen. Aber schon im nächsten Kapitel kommen Schläge dazu. Und in Kapitel 7 wird Stephanus hingerichtet. Um jeden Preis soll verhindert werden, dass Jesus als Retter und als Herr verkündigt wird. Ich will jetzt nicht weiter auf diese zwei Seiten eingehen. Gott und Jesus auf der einen Seite, die Gegenseite. Aber ich denke, die Fronten sind klar. Klar ist aber auch, wenn wir weiterlesen von Vers 23, das ist jetzt neu, die Apostel werden hier freigelassen. Neu ist was hier im Gebet der Apostel ausgedrückt wird. Lesen wir also von Vers 23 bis 26. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, und das ist ein Zitat aus Psalm 2, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, also gegen seinen Christus, gegen Jesus. Also hier ist ein Psalmzitat, 1000 Jahre alt, vom König David. Und wir erkennen daran, wie passend diese Stelle für diese Situation ist, denn die Apostel verkündigen ja gerade den Gesalbten. Sie verkündigen Jesus Christus als König. Mit diesem Zitat drücken die Apostel ihr Verständnis aus, dass sich hier in dieser Situation, in dieser bedrohlichen Erfahrung eine alte Prophetie erfüllt. Wenn wir weiterlesen, in Vers 27 wird das noch deutlicher. Und sie beten, wahrhaftig gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel. Und dann wird es sehr interessant, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Also einerseits drücken sie ja das Verständnis aus, dass sich hier eine Weissagung erfüllt. Und sie verstehen, dass Gott das alles hier angekündigt hat, um zu zeigen, dass er weiterhin die Kontrolle hat. Die Gegenseite kann nur den Schaden anrichten, den Gott zulässt. Es ist Gottes Ratschluss. Der ist entscheidend. Wir haben also auf der einen Seite die Realität, dass die von Jesus reden oder sich zu ihm bekennen, vom ersten Moment hier an unter Druck gesetzt werden. Werden Sie die zwei Striche identifizieren? Auf der anderen Seite steht die Wahrheit, dass nichts ohne Gottes Ratschluss geschieht. Die Frage nach dem Warum stellt sich interessanterweise für die ersten Christen gar nicht. Und sie werden auch nicht von Zweifeln geplagt. Ist Gott wirklich gut, wenn er so etwas zulässt? Diese Wahrheit steht für sie außer Frage, denn sie haben ja gesehen, der gekreuzigte Jesus ist auferstanden. Das ist ihr Paradigma, wenn man so will. Gott hat das Leid seines auserwählten Sohnes umgekehrt. Und für sie wird es genauso kommen, wenn sie sich an Jesus halten. Interessanterweise beten die Apostel auch nicht dafür, dass die Verfolgung, die hier droht, abgewendet wird. Vielmehr erkennen sie etwas ganz anderes. Nämlich, dass sie sich jetzt erst recht auf Gott verlassen müssen und dass sie jetzt erst recht Gottes Kraft brauchen, um von Jesus weiterhin so treu und wahrhaftig zu reden wie bis jetzt. Die größte Gefahr, die hier zum Vorschein kommt, ist nicht das eigene Leid, sind nicht die widrigen Umstände, denen man sich selbst vielleicht ausgesetzt fühlt, sondern dass sie nicht mehr von Jesus reden könnten. Ist das nicht interessant? Zeigt das nicht eine Priorität, die vielleicht auch für uns relevant ist? Uns droht keine Verfolgung, aber wie oft erweist es sich als einfacher, nicht von Jesus zu reden? Lesen wir weiter von Vers 29. Da beten sie, und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden. Indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also eine unmittelbare Gebetserhörung erfahren wir hier. Die Prioritäten der Apostel sind sicherlich auch für uns heute maßgebend. Was für die ersten Christen wichtig war, ist sicherlich auch für uns wichtig. Wofür würde ich in einer ähnlichen Situation beten? vielleicht darum, dass vielleicht um das eigene Wohl, vielleicht, dass ich aus dieser ganzen Situation entfernt werde. Also für mich, ganz ehrlich, ist das ein aufrüttelndes Gebet. Und zwar gleich aus mehreren Gründen. Die habe ich hier aufgeführt. Nummer eins. Erstens sagt es etwas über christliche Prioritäten aus. Und für mich stellt sich angesichts dessen, was wir hier gerade gesehen haben, die Frage, rede ich genug von Jesus? Wo könnte ich mehr von Jesus reden? Und warum bin ich so oft still? Gerade wenn ich begreife, dass keine Situation ohne Gottes Ratschluss zustande kommt, ergibt sich dann nicht jede Situation als Gelegenheit, darin Jesus zu bezeugen. Und natürlich ist diese Wahrheit, dass Gott über jeder Hand und in jeder Situation seinen Ratschluss durchführt, auch wahr für die schlimmen und schlimmsten Erfahrungen in unserem Leben. Alle schlimmen Dinge, die geschehen, über allen hat Gott seinen Ratschluss beschlossen und ausgeführt. Für uns ist das ein großes Rätsel und es ruft uns zum Glauben und Vertrauen auf. Aber gerade wenn wir das glauben, sind die schlimmen Erfahrungen im Leben oft auch eine Gelegenheit, von Jesus zu reden. Gerade in unserem Leben, weil wir in diesen Situationen zum Ausdruck bringen können, welchen Unterschied Jesus Christus als Herr und Erlöser, als Herr und Erretter in dieser Situation macht. Und wie viel besser diese Situation ist, weil Jesus Herr ist. Und ich denke, vielleicht tut es uns gut, wenn wir dafür beten, dass Gott uns die Augen für die Gelegenheiten öffnet, in denen wir mehr von Jesus reden können. Zweitens beten die Apostel dafür, dass Gott ihnen durch Zeichen und Wunder die Gelegenheit schenken möge, von Jesus zu reden. Diese Rede von Zeichen und Wundern ist vielleicht für manche von uns zumindest ungewohnt. Wir denken dann vielleicht an die Heilung des Gelähmten und vielleicht können wir tatsächlich mehr dafür beten, dass Gott seinen Sohn Jesus, dem er alle Autorität gegeben hat, gerade in diesen Situationen durch Zeichen und Wunder bekräftigt. Es gibt keinen Grund, warum das heute nicht mehr geschehen sollte, auch wenn es im Neuen Testament vorrangig den Aposteln und einigen engen Vertrauten überlassen wurde oder durch sie geschah. Gleichzeitig sollten wir nicht die offensichtlichsten Zeichen vergessen, nämlich, denkt an Johannes 17. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe, wenn ihr Liebe füreinander habt. Diese Liebe ist ein ganz außergewöhnliches Zeichen, an denen die Welt erkennt, dass wir Jesus nachfolgen. Liebe kommt uns vielleicht so gewöhnlich vor, das ist so die Sache, die eben da ist in unserer Gemeinschaft, aber es ist ein beeindruckendes Wunder und ein Zeichen, dass Jesus Christus in unserer Mitte ist. Dass er auf uns seinen Geist ausgegossen hat und gerade deshalb diese Liebe überhaupt da ist. Und das heißt, diese Liebe sollte anders sein als die Liebe der Welt. Drittens können wir vielleicht auch hier das Offensichtliche verpassen, nämlich dass alles von Gott abhängt. Petrus spricht freimütig in Vers 8 und warum? Weil er vom Heiligen Geist erfüllt ist. Wofür beten die Apostel und die Gemeinde hier? Dass Gott ihnen verleiht, das Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Und als sie gebetet hatten, da werden sie alle mit Heiligem Geist erfüllt und reden das Wort mit Freimütigkeit. Sprich, wenn Gott mit seinem Heiligen Geist Menschen füllt, dann fangen sie an zu reden. Alles hängt von Gott ab, aber es ist ja Gott, der retten will durch Jesus Christus. Und deshalb können wir auch tatsächlich dieses Gebet in der Erwartungshaltung beten, dass Gott es erhören wird. und dass er uns diese Freimütigkeit und die Rede von Jesus Christus ermöglicht. Warum tun wir das jetzt nicht noch am Ende? Himmlischer Vater, in keinem anderen als Jesus ist die Errettung, kein anderer Name als Jesus ist uns Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Fülle uns doch so mit deinem Geist, dass es auch uns unmöglich ist, nicht von dem zu reden, wer Jesus ist und wie wir ihn erfahren haben. Und bitte zeige durch die Liebe in unserer Gemeinschaft, aber auch durch andere Werke und Wunder, dass du tatsächlich deinen Sohn als König über die Welt eingesetzt hast, damit viele Menschen die Errettung erfahren und sie annehmen, die allein durch Jesus Christus, die du allein durch Jesus Christus schenkst. In seinem Namen beten wir. Amen.